Herzlich willkommen beim Kinderwunsch-Podcast Sehnsucht Baby, dem Podcast über all die Themen, die dich auf deinem Weg zum Wunschkind beschäftigen. Ich bin Gloria, selbst seit 2019 auf Kinderwunschreise und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Sehnsucht Baby. Heute geht es nicht um ein spezielles Kinderwunschthema in dem Sinn, aber um einen ganz wichtigen Moment auf unserer Kinderwunschreise, der sehr einschneidend ist und hoffentlich der einen oder anderen von uns bald passieren wird. Und das ist der Moment des positiven Schwangerschaftstests. Ganz egal, ob du jetzt auf natürlichem Wege schon länger versuchst, schwanger zu werden oder ob ihr schon in einer Kinderwunschbehandlung seid, irgendwann kommt hoffentlich dieser Moment, wo die Periode ausbleibt und wo man sagt, ich glaube, heute ist der Tag, wo ich diesen Test, den ich zu Hause liegen habe, auspacke und es wage, ihn zu machen. Das Gefühl, wenn der Test mal wieder negativ ist, und das passiert ja auch öfters auf so einer Kinderwunschreise durchaus, das kennen wahrscheinlich sehr viele von euch. Aber was ist mit dem Gefühl, wenn da plötzlich zwei Striche sind oder ein Plus oder ein Schriftzug schwanger oder welche Tests man auch immer verwendet, die sehen ja ganz unterschiedlich aus. Was passiert da mit uns, mit unseren Emotionen im Kopf? Was gehen einem da für Gedanken durch den Kopf? Was sind die ersten Schritte, die man jetzt tut? So, wie geht's weiter, wenn dieser Test jetzt positiv ist? Man stellte sich ja so ein bisschen nach einem Erfolgsmoment vor. Also so das Gefühl, jetzt habe ich es geschafft. Oh mein Gott, jetzt bin ich eine von denen. Wir sind am Ziel. Also es fühlt sich echt an, wie nach einem langen Marathon durch die Zielbande zu laufen und etwas geschafft zu haben. Und es ist auch ein großer Schritt. Und gerade nach einer langen Kinderwunschzeit ist das ein ganz heiß ersehnter Moment, der sich auch sehr ins Hirn einbrennen und den man nicht so schnell wieder vergessen wird. Ein schöner Moment natürlich. Ich plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen und erinnere mich an meinen ersten positiven Test. Das war im November 2020, also gut eineinhalb Jahre, nachdem wir die Verhütung abgesetzt haben. Und ich habe natürlich so eine Zyklus-App verwendet, wo ich ungefähr wusste, wo bin ich im Zyklus, wann sollte die nächste Periode kommen. Und es war sowieso immer sehr unregelmäßig und dann war ich auch schon 7 Tage drüber. Und dachte mir, ich glaube, das ist sicher genug, dass ein Test jetzt auch sicher anschlägt und ich nicht irgendwie Striche raten muss. Und habe mich ganz heimlich morgens auf die Toilette geschlichen. Mein Mann hat noch geschlafen und saß dann da mit diesen zwei Strichen in der Hand und mir liefen sofort die Tränen runter, weil ich es nicht fassen konnte. Es war wirklich das Gefühl so, oh mein Gott, wir haben es geschafft. So. Und frag mich nicht wie, aber irgendwie habe ich es übers Herz gebracht, mich wieder still und leise ins Bett zu legen und abzuwarten, bis wir uns an den Frühstückstisch setzen, um dann quasi die frohe Botschaft zu verkünden. Und weil ich noch so euphorisch war, habe ich heimlich den Laptop auf den Tisch gestellt, die Kamera angemacht und den Bildschirm ganz dunkel, sodass er gar nicht mitbekommt, dass dieser Moment jetzt gefilmt wird. Weil für mich war klar, wir sind jetzt schwanger, wir sind jetzt am Ziel, so in 9 Monaten werden wir Eltern und diesen Moment will ich festhalten. Das will ich irgendwann unserem Kind zeigen, sagen, schau, wie sich der Papa da gefreut hat. Also so romantisch sah meine Gefühlswelt bei dem ersten positiven Test aus und ihr habt ja die ersten Folgen auch schon gehört und wisst wahrscheinlich schon, dass ich ja 3 Fehlgeburten hatte. Beim zweiten Test war das dann schon ein bisschen durchaus anders. Das hat auch diesmal gar nicht so lange auf sich warten lassen. Den zweiten positiven Test hatte ich dann im März 21, also ein paar Monate darauf. Und da waren die Gefühle durchaus schon ein bisschen gemischter. Also es war noch immer natürlich Freude, weil ich dachte, oh okay, wir können wirklich schwanger werden. Irgendwie passt das doch zusammen, genetisch anscheinend. Und eine Fehlgeburt passiert ja jetzt auch nicht alle Tage. Das war bestimmt ein Ausrutscher und irgendwas war chromosomal nicht in Ordnung und jetzt wird natürlich alles gut. Also für mich war schon irgendwo die Hoffnung größer, dass die Fehlgeburt so ein einmaliger Ausrutscher war und jetzt sind wir aber zum zweiten Mal schwanger, jetzt wird das natürlich gut ausgehen. Also sicher waren da ein paar Zweifel und Ängste natürlich immer im Hinterkopf, dass es wieder schief gehen könnte, aber die Freude hat doch noch überwogen. Und ich glaube, ganz ähnlich hat auch mein Mann, der Konstantin, gefühlt. Er war auch so, okay, gut, es ist wieder positiv, aber lass uns mal durchatmen und die nächsten Tage abwarten, wie es mir so geht. Und wir versuchen einfach mal positiv zu denken. Und bei der zweiten Schwangerschaft habe ich ein bisschen länger durchgehalten, bis zur 8. Woche. Die anderen zwei Fehlgeburten waren in der 7. Woche. Und als dieses magische Datum quasi nach 7 Wochen vorbei war, habe ich mich schon fast so ein bisschen in Sicherheit gewogen und dachte, okay, über diesen Punkt, wo das damals passiert ist, bin ich hinaus. Also das kann ja nur bergauf gehen. Und mit dem ersten Arztbesuch dann war es aber schon wieder abzusehen, dass sich da nichts zeitgerecht entwickelt und dass man wahrscheinlich wieder damit rechnen muss, dass es eine Fehlgeburt wird. Und das war natürlich niederschmetternd, aber wir waren noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, oh mein Gott, wir brauchen Hilfe, ich gebe auf, ich kann das alles nicht mehr. Und wir wussten, wir können schwanger werden, also war immer noch die Hoffnung, komm, einfach weiter probieren, dranbleiben, versuchen den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Also wieder weitermachen, vorwärts denken, und wir hatten tatsächlich dann im November 21 den dritten positiven Test in der Hand. Und das war dann schon wirklich ein anderes Gefühl. Das war leider sehr traurig, was sehr schade ist, es war keine Freude mehr da. Es war wirklich so ein, ja, ist halt wieder ein zweiter Strich, aber wir wissen ja, das heißt nichts und es kann ja wieder alles passieren. Jetzt, weiß ich nicht, einfach mal weitermachen wie bisher, abwarten. Also es war schon sehr ein resignierendes Gefühl und das fand ich so traurig, weil diese Romantik von dem ersten positiven Test war mir noch so schön in Erinnerung und ich dachte, man kann sich irgendwie jedes Mal wieder gleich drüber freuen, aber die Freude wurde halt mit jedem Test immer weniger. Ich will euch da jetzt überhaupt nicht runterziehen oder euch die Vorfreude auf diesen Moment nehmen. Ich wollte jetzt nur mal von meiner Geschichte aus erzählen, wie das für mich war, wie sich diese Gefühlswelt da einfach Achterbahn fährt bei so einem positiven Test und dass es sich für mich so angefühlt hat zu wissen, ach so, ich habe da noch gar nichts geschafft. Ich stehe also immer am Anfang, egal ob der Test positiv oder negativ ist. Ich weiß ja nicht, wie es ausgeht. Und das kann ja bitte bei jedem Pärchen und bei jeder Geschichte ganz individuell und ganz anders sein. Also lasst euch die Vorfreude nicht nehmen auf diesen Moment von meiner Geschichte. Nur alles in allem möchte ich damit sagen, auch wenn ein Test positiv ist, ist das nicht immer nur mit Freude, sondern auch mit vielen Ängsten und Zweifeln natürlich verbunden. Wie geht's jetzt weiter? Und was natürlich da auch immer ein Thema ist, ist, wem sage ich das jetzt? Behalte ich das für mich oder zumindest nur innerhalb der Partnerschaft? Sage ich es meinen Eltern, meinen besten Freundinnen, nur den Geschwistern? Oder wie stecke ich für mich diesen Kreis, diesen Circle des Vertrauens ab? Wer darf jetzt Mitwisser sein? Und das ist bitte, wie gesagt, immer eine ganz individuelle Entscheidung. Ganz egal, wie lang deine Kinderwunschreise schon ist, darfst du für dich selber entscheiden, wen möchte ich einweihen, wo wünsche ich mir, sollte irgendetwas passieren, dass diese Leute für mich da sind und mich auffangen im schlimmsten Fall. Es war früher immer diese Aussage, naja, warte auf jeden Fall bis zur 12. Woche, ich finde das total veraltet und ich bin immer dafür, also dafür sind Freunde und Familie doch da, einen auch aufzufangen, wenn es einem schlecht geht. Was spricht denn dagegen zu sagen, ich habe gerade einen positiven Test in der Hand, freut euch mit mir und bitte leidet mit mir, wenn es nicht gut ausgeht, weil ich möchte nicht alleine durchgehen. Das ist nur meine persönliche Meinung natürlich, wenn du das lieber für dich und in deiner Partnerschaft behältst, dann mach das, wenn das das Richtige für euch ist. Die nächste Frage, die man sich dann stellt, ist, okay, der Test ist jetzt positiv. Wann mache ich denn jetzt den ersten Arzttermin aus? Muss ich sofort mir eine Hebamme organisieren? Was sind die ersten Schritte, die ich tun muss? Da gibt es jetzt natürlich auch verschiedene Ansichten. Manche sagen, ach, ich warte lieber bis zur 9. Woche, bis ich das erste Mal zum Arzt gehe, weil dann sieht man wenigstens schon was. Und andere sind so ungeduldig, dass sie schon zum Arzt laufen, bevor man überhaupt eine Schwangerschaft in der Gebärmutter sehen kann, sondern sie wirklich nur per Urintest oder Bluttest feststellen kann. Ich war auch immer eine ganz schnelle, weil mir war einfach wichtig, dass diese Schwangerschaft vom Arzt offiziell bestätigt wird. Auch wenn es dann eben ein Abgang ist, kann man am Papier schon mal sagen, ja, die Schwangerschaft ist eingetreten, die war wirklich da. Wenn ich nämlich das still und leise mit mir ausmache und jetzt 3 Fehlgeburten zu Hause habe, von denen keiner was weiß, ist es auch schwieriger, in die Ursachenforschung zu gehen, die Kasse übernimmt, weil du hast ja keinen Beleg dafür, dass du wirklich schwanger warst. Und natürlich passiert es auch, dass man es gar nicht mitbekommt. Wie viele befruchtete Eizellen gehen einfach mit der nächsten Periode ab? Man sagt, im Schnitt sogar nisten sich überhaupt nur 20-25% der befruchteten Eizellen ein. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht zweimal gar nicht mitbekommen habe, dass ich da kurz was befruchtet eingenistet hat und es gleich wieder weg war. Also das zählt ja in der Statistik schon einmal gar nicht mit. Also wenn du gerne früher zum Arzt gehen möchtest, dann lass dich nicht abwimmeln, du hast ein Recht darauf und sagst einfach, ich möchte diese Schwangerschaft aber gerne am Papier bestätigt haben. Auch nicht so einfach ist dann die Frage nach der Hebamme. Ich hatte bei allen 3 Fehlgeburten keine Hebamme an meiner Seite. Und was ich weiß, ist aber auch der Hebammenmangel in Österreich noch nicht so eklatant wie in Deutschland. Also da muss man nochmal unterscheiden. Ich habe Freundinnen hier in meinem Umfeld, die durchaus erst ab oder nach der 12. Woche sogar sich um eine Hebamme umgeschaut haben und auch ohne Probleme noch eine gefunden haben. Und damit meine ich auch eine Kassenhebamme und nicht jetzt nur die, die man privat bezahlt. In Deutschland habe ich gehört von anderen Podcasts, denen ich folge, dass man sich wohl schon echt ab dem positiven Test um eine Hebamme kümmern sollte, weil es sonst einfach schon zu spät ist. Also solltest du in Deutschland leben, dann rate ich dir das auch, dich schnellstmöglich nach dem positiven Test um eine Hebamme umzuschauen. Und was ja viele auch nicht wissen, eine Hebamme ist auch für dich da, wenn du eine Fehlgeburt hast. Also die hilft dir nicht nur durch die Geburt und durch die Betreuung im Wochenbett, sondern auch eine Fehlgeburt ist eine sogenannte kleine Geburt. Und da hat eine Hebamme durchaus Tipps und Tricks an der Hand, wie du damit umgehen kannst und ist für dich da. Also es schadet in jedem Fall nicht, eine Hebamme an der Seite zu haben. Neben diesen organisatorischen Dingen ist natürlich jetzt auch die Frage, wenn der Test positiv ist, was verändert sich denn für dich, für dein Leben? Worauf musst du jetzt achten? Und da gibt es mehrere Punkte. Ich fange mal an mit den Nährstoffen. Dass man nicht nur an die Folsäure denkt. So, wir wissen alle, nimm im Kinderwunsch schon Folsäure, beuge einem offenen Rücken vor und auf jeden Fall solltest du spätestens mit dem positiven Test, wenn du es nicht vorher schon genommen hast, die Folsäure einnehmen. Und zwar mindestens 400 Mikrogramm am Tag ist so die Empfehlung für die Frühschwangerschaft. Aber neben der Folsäure gibt es ja noch ganz viele andere wichtige Nährstoffe, die wir nicht nur für unseren Körper brauchen, weil eine Schwangerschaft auch sehr viel dem Körper abverlangt, sondern die dann auch das Baby braucht, um anständig zu wachsen und zu gedeihen. Über die Nährstoffe habe ich ja in der letzten Folge schon ganz viel erzählt und vieles, was im Kinderwunsch gilt, gilt auch in der Schwangerschaft. Also dann auf jeden Fall weitermachen mit Magnesium, mit Vitamin C, mit Vitamin D. Lass auf jeden Fall die Eisenwerte checken, weil man besonders in der Schwangerschaft eben einen erhöhten Eisenbedarf hat. Und es gibt ja auch schon diverse Präparate am Markt, die sich darauf spezialisiert haben, diese geballten Nährstoffe in eine Kapsel zu packen. Und wenn man die nimmt, dann macht man auf jeden Fall nichts falsch und hat den meisten Bedarf schon gedeckt. Neben dem, was man jetzt zu sich nehmen sollte, gibt es ganz viele Dinge, die man auf jeden Fall nicht mehr machen sollte. Und dazu gehört natürlich ganz oben auf der Liste Alkohol trinken und rauchen. Ich glaube, ihr alle wisst es eh, ich muss es euch nicht erklären, dass das Schlimmste ist, was ihr eurem Baby antun könnt, ist Alkohol oder Nikotin zuzuführen. Das sind einfach Nervengifte, Zellgifte, die so krassen Schaden verursachen können, wo man sich dann als Mutter wirklich nur selber die Schuld geben kann, wenn das Konsequenzen hat. Belehrung Ende. Und die Ernährung ist natürlich noch ein wichtiger Punkt, selbst wenn wir gerne mal ein bisschen ungesünder essen oder die eine oder andere Süßigkeit mehr naschen, sollten wir jetzt auf jeden Fall darauf achten, genügend Gemüse zu essen und Obst, dass wir auch über die Nahrung eben und nicht nur über Kapseln und Pillen die Vitamine in uns reinkriegen. Eine ausgewogene Ernährung ist auf jeden Fall wichtig und unerlässlich in der Schwangerschaft, damit dein Kind die notwendigen Nährstoffe bekommt. Und es gibt aber auch eine lange Liste an Dingen, die man als Schwangere nicht mehr essen darf. Kann man sich wahrscheinlich ja googeln oder der Arzt gibt einem die Liste mit. Dazu zählt halt allen voran rohes Fleisch, roher Fisch, Rohmilchprodukte, ungewaschener Salat. Also alle Lebensmittel, über die man sich vielleicht eine Toxoplasmose oder Listerien einfangen kann, muss man auf jeden Fall meiden. Stichwort Toxoplasmose. Wer eine Katze zu Hause hat, sollte jetzt nicht mehr das Katzenkisterl sauber machen, weil auch da ist die Gefahr einer Toxoplasmose-Übertragung sehr groß. Meistens checken die Ärzte ganz am Anfang auch schon ab, ob man diesen Toxoplasmose-Erreger vielleicht sogar schon im Körper hat. Wenn man mit Katzen aufgewachsen ist oder eben schon lange die Katze hat, dann ist das oft sowieso schon im Körper. Aber wenn man noch nicht Toxoplasmose hat, dann kann man das vermeiden und das ist gut. Generell gilt dann immer der Grundsatz, achte auf dich und auf deinen Körper. Bewegung ist gut, Extremsportarten sollte man vielleicht einschränken, gerade wenn sie ein Potenzial haben, sich gefährlich zu verletzen. Also wenn du Kickboxen, Reiten oder Fallschirmspringen gehst, dann steig vielleicht um auf Schwimmen, ein bisschen schneller spazieren gehen oder Yoga, so ein bisschen was Ruhigeres, was aber trotzdem den Kreislauf in Schwung hält. Ein ganz großer Punkt nach einem positiven Test ist auch immer, wann sage ich es jetzt meinem Arbeitgeber? Bin ich verpflichtet, es sofort zu sagen oder darf ich auch bis zur 20. Woche warten? Was sind denn so die Regeln? Und auch da gilt wieder, hör auf dein Gefühl, mach das, was dir jetzt gut tut, lass dich nicht stressen. Ich selber habe es nie meinem Arbeitgeber gesagt und wo ihr ja wisst, dass ich 3 Fehlgeburten hatte und zwar noch sehr früh in der 7., 8. Woche, wäre ich da jedes Mal nach dem positiven Test zu meinem Arbeitgeber gerannt und hätte gesagt, übrigens, es kommt bald Nachwuchs, dann hätte ich einfach immer die Pferde scheu gemacht und meinen Chef vielleicht noch gestresst und der sucht dann schon Ersatz und dann ist es am Ende viel Lärm um nichts, ne? Das ist sogar jetzt nur kurze Story am Rande einer Kollegin passiert, die in einem Musical spielte und dann schwanger wurde und es auch dem Theater gesagt hat. Die haben dann große Ausschreibung gemacht, dass sie die Rolle jetzt neu besetzen und dann kamen Leute zum Vorsingen. Und was ist passiert? Sie hat das Kind verloren. Und ich weiß leider nicht, wie das dann ausging, ob sie dann den Job auch noch verloren hat, weil dann quasi schon Ersatz unter Vertrag war oder ob sie wieder zurück durfte in ihre Position. Aber also übereilt dem Arbeitgeber sagen, ist halt auch immer schwierig. Aber was ist übereilt? Ne? Es gibt auch Fehlgeburten in der 16. Woche oder Totgeburten in der 25. Woche. Aber da sind wir jetzt schon viel weiter, als ich eigentlich darauf hinaus wollte. In der Frühschwangerschaft, finde ich, spricht nichts dagegen, bis zur 12. Woche zu warten, bis man dem Arbeitgeber Bescheid sagt. Es sei denn, du hast so einen gefährlichen Beruf, wo es wirklich vom ersten Tag an notwendig ist, dass du sofort aufhörst zu arbeiten. Ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel den ganzen Tag in einem Chemielabor mit toxischen Giften und Dämpfen arbeitest. Oder wenn du von Beruf Stuntfrau bist und dich von Treppen runterschmeißt. Also man muss dann immer abwägen, wie gefährlich ist mein Beruf gerade für mein Kind. Mach dich da auf jeden Fall im Internet schlau. Es gibt für bestimmte Berufsgruppen, gibt es dann auch so Richtlinien. Dann darf man irgendwie keine Nachtdienste mehr machen oder man darf nicht länger als 4 Stunden am Stück stehen. Das ist wahrscheinlich für Leute, die im Verkauf arbeiten, ziemlich wichtig zu wissen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das gleich am Anfang gilt oder erst ab einer bestimmten Schwangerschaftswoche, aber das kann man auf jeden Fall nachlesen. Und wie gesagt, geh auch nach deinem Gefühl, wenn du dich gut fühlst, wenn es dir gut geht und du hast jetzt keinen gefährlichen Beruf, der deinem Kind schadet, dann geh erstmal weiter arbeiten und warte mal in Ruhe ab. Wenn du mit so schlimmer Übelkeit zu kämpfen hast, dann lass du dich erst einmal krank schreiben 1-2 Wochen und schaust dann weiter. Also lass dich da nicht stressen. Das waren auch schon so die wichtigsten Punkte, auf die ich heute hinaus wollte. Auf jeden Fall drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du bald diesen Moment des positiven Schwangerschaftstests erleben darfst. Und ich wünsche es dir von Herzen, dass es auch gut geht. Gib die Hoffnung bitte niemals auf. Es lohnt sich immer weiter zu kämpfen. Und wie gesagt, ich drücke die Daumen. Ich habe jetzt noch ein persönliches Anliegen. Und zwar, wer mich kontaktieren möchte, kann das ja gerne machen unter der E-Mail-Adresse babysehnsucht@gmail.com. Und ich bin nach wie vor immer auf der Suche nach spannenden Interviewgästen für neue Folgen. Und ich suche, vielleicht ist jemand da draußen, der mir zuhört und der sagt, ja, meine Geschichte ist toll, die möchte ich erzählen. Ich suche jemanden, der vielleicht schon ein Kind adoptiert hat oder jemand, die mit einer Eizellenspende schwanger geworden ist, beziehungsweise eine Familie oder eine Frau, die mit mehreren künstlichen Befruchtungen schwanger geworden ist. Das fände ich für die Zuhörerschaft einfach eine sehr wertvolle und wichtige Geschichte zu erzählen. Also bitte schreibt mir gerne auch immer für Beschwerden, Anregungen und Wünsche unter babysehnsucht@gmail.com und ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Morgen, Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und danke dir wieder sehr fürs Zuhören. Bleib gesund, pass auf dich auf und alles Liebe.